Herzlich willkommen zur nächsten 5 nach 12 Sendung. Sie sehen, wir sind hier bei schönstem Wetter auf dem großen Hermannsberg im Thüringer Wald. Wir sind ehrlicherweise schon 2,5 Stunden unterwegs, haben ganz viel über Wald gelernt. Ich hatte es angekündigt, wir haben Professor Dr. Dr. Schulze dabei. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Schulze. Und Dankeschön für die bisherige Tour hier durch den Wald. Und wir haben ein paar Fragen mitgebracht, die uns auch vorher eingereicht wurden. Dafür schon mal besten Dank an alle unsere Zuhörer. Ja, Herr Professor, wer Sie nicht kennt, welche Themen haben Sie denn in den letzten, ja, über 50 Jahren geforscht?
Oh, viele. Vor 50 Jahren war ich in der Landwirtschaft tätig mit Landwirtschaft in Trockengebieten und habe gearbeitet an nabatäischen Farmen in Israel und in Australien habe ich gearbeitet. Dann kam in den 80er Jahren die Zeit des sauren Regens und der Aufarbeitung der Waldschäden durch sauren Regen. Waren 10 Jahre. Dann begann die Forschungstätigkeit in der EU und da habe ich dann das große Projekt CarbOurope, die europäische Kohlenstoffbilanz und Spurengasbilanz bearbeitet, ein großes europäisches Projekt. Und dann wurde ich berufen, ein Institut in Jena aufzubauen für Biogeochemie. Habe 10 Jahre in Sibirien gearbeitet, auch im Winter. Bei minus 56.
Das ist heute schöner.
naja, dann jetzt bin ich im Ruhestand.
In den Unruhestand,
Im
würde ich sagen.
Unruhestand,
Dem Unruhestand. Also, Sie sehen es, liebe Zuhörerinnen, wir haben, glaube ich, eine Menge Gesprächsthemen, aber wir wollen uns natürlich, und wir sitzen nicht ohne Grund, mit dem Wald hier auf dem Gipfel. Toller Blick, wir gehen dann sicher bestimmt nochmal rum, über den Thema Wald sprechen. Und lieber Herr Professor Schulze, wie geht's denn unserem Wald?
Also dem Wald geht's mit zunehmenden Trockenjahren und Feuchtjahren, also den Extremen, geht es dem Wald objektiv schlecht. Und zwar geht es den Hauptbaumarten schlecht. Also die Buche leidet unter einem neuen Pilz, die Fichte leidet unter dem Borkenkäfer, wie Sie alle wissen. Ich kann fortfahren, die Kiefer hat auch einen Borkenkäfer, die Ulme ist fast ausgeschieden, ist der Ulmenspinnkäfer. Die Esche hat das Eschentriebsterben, alles Krankheiten, die es in der Vergangenheit, einige gab es in der Vergangenheit nicht. Das Eschentriebsterben ist neu, der Ulmenspinnkäfer ist auch neu, die aber in dem Ausmaß in der Vergangenheit nicht bekannt waren oder nicht vorhanden waren. Also objektiv geht es dem Wald schlecht und es gibt ja auch die europäische Initiative zur Beobachtung der Kronen. Bedeckung und des Auflichtungsgrades des Waldes und der zeigt doch beunruhigende Zahlen.
Okay. Und sind das alles Folgen des Klimawandels oder sind die Gründe andere?
Gründe gibt es immer vielschichtige. Bei der Fichte ist natürlich die Klage gegen die Forstwirtschaft, sehr zu viel Fichte angebaut, aber die Forstwirtschaft baut ja nicht Bäume an, um sie am Mittag zu verspeisen, sondern es gibt eine Öffentlichkeit, die Fichtenholz gekauft hat. Sie
Ja.
ist die Öffentlichkeit, die die Baumart bestimmt. Es ist die Farbe in der Küche, die bestimmt, ob Erle genutzt wird oder nicht genutzt wird. Im Augenblick ist Eiche in. Ich kann Eiche zu jedem Preis verkaufen.
Okay.
Aber es ist die Öffentlichkeit, die die Baumarten bestimmt. Es ist nicht die Forstwirtschaft und nicht die Eigentümer.
Ja.
Es ist bedarfsgesteuert.
Okay, den lassen wir gleich mal so stehen. Da kommen wir, glaube ich, nochmal mit drauf zum Thema Bedarfssteuerung und wie es unserem Wald geht, beziehungsweise was im
Ja.
Holz nachgefragt
Also
wird.
der Anbau von Fichte hatte zwei Gründe. Der eine
Ja.
war, wir hatten im vorigen Jahrhundert, nein, vorvorigen Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, in der Zeit, einen Niedergang des Waldes durch Übernutzung, zumindest aus herzöglicher Sicht. Aus bäuerlicher Sicht war es nicht der Fall. Die bekamen ja freies Brennholz.
Ja.
sondern und da hat man von Eigentümerseite gesagt, wir müssen den Wald wiederherstellen und hat die Baumart genommen, die am besten wuchs, das war die Fichte oder die Kiefer in Norddeutschland. Und dann gab es eine Reihe von Ereignissen, dazu gehört nach dem Zweiten Weltkrieg die Reparationshiebe, die große Teile von dem Nadelwald genutzt haben als Ausgleich für unsere Kriegsschulden und die wurden wieder mit Fichte aufgeforstet, weil es die beste Baumart war, am schnellsten und sichersten wuchs. Aber nicht nur das, Sie sehen ja, die Birke und die Vogelbeere würde auch wachsen, aber die wären kein Sägeholz. Und wenn Sie heute ein Haus bauen, überall auch ein Betonhaus, brauchen Sie einen Dachstuhl. Und wenn Sie nicht aus Beton machen wollen, brauchen Sie Fichtenholz oder Kiefernholz.
Okay.
Also der größte Teil des Holzes geht in Bauholz. Die zweite Nutzung sind Spanplatten. Jede Tür hat eine Spanplatte im Hintergrund und wird dann mit Furnier beschichtet. Kann ja Eiche sein, aber dahinter ist Fichte oder Kiefer.
Ja.
Und insofern ist der Bedarf an diesem... Und Toilettenpapier ist ja auch jedem bekannt, nicht? Entsteht aus Fichte. Also insofern ist der Bedarf an Nadelholz eben doch sehr groß und das hat die Anbaufläche von Deutschland bestimmt.
Okay. Wenn Sie das so sagen, drehen wir es vielleicht andersrum. Sie haben ja jetzt sehr viel von der Nachfrage erzählt, ne? Quasi dieses Holz nachfragen. Jetzt haben Sie auf der anderen Seite gesehen, wie stark der Wald durch den Klimawandel oder durch Ungeziefer betroffen ist. Müssen wir irgendwann fürchten, dass das Holz ausgeht? Oder?
Die Empfehlung von Ökoseite ist, wir sollen alles in Laubwald verwandeln. Aber der Laubwald würde die Bauholzproblematik nicht lösen. Es gibt Ansätze, Buche, ja. Aber die Buche ist ja auch geschädigt. Mhm. Ich kann den Bedarf an Bauholz nicht mit Buche decken. Der ökologische Fußabdruck Deutschlands wird steigen. Und die Fläche, die dafür nötig ist, ist etwa die 20-fache. Darf ich Ihnen das in kurzen Zahlen, wollen Sie es wissen?
Gerne.
Also wir haben hier einen Zuwachs von 10 Festmetern, vielleicht ein bisschen mehr pro Hektar und Jahr. Und ernten die mit einer Effizienz von etwa 80-90%. Wenn ich das verlagere nach Sibirien oder nach Lettland oder Litauen, dann habe ich dort einen Zuwachs von einem Festmeter und der wird im Winter geerntet mit Verlusten etwa von 50%. Das heißt, die Fläche, die ich benötige im borealen Bereich, ist etwa die 20-fache, die ich hier benötige, um nachwachsendes Holz zu haben. Das bedeutet, wenn ich 5% oder 10% von Deutschland demnächst stilllege und sage, wir wollen ja dort Natur haben, dann brauche ich die Fläche von Deutschland, die ich alljährlich im borealen Bereich kahlschlage,
okay,
um den Bedarf von Deutschland zu decken. Also der Fußabdruck vergrößert sich exponentiell, je weiter ich ins Ausland gehe, in den nördlichen Bereich. Ich könnte den Fußabdruck verkleinern, indem ich in die Tropen gehe. Da müsste ich aber, um den Bedarf von Deutschland zu decken, auch noch einige tausend Hektar Regenwald kahlschlagen. Und ich glaube, das wäre im Moment nicht so ganz einfach umsetzbar. Also deswegen gehen wir in den borealen Wald, auch weil er Nadelholz hat.
Ja.
Also die Zukunft für die Wirtschaft wird schwierig und die Zukunft für den Wald, ich meine, Brennholz kann ich immer noch verkaufen. Also da ist jede Baumart geeignet.
Okay. Jetzt haben Sie ja gerade schön geschildert, wie sozusagen die Problematik des steigenden Nachfrages auch von Holz ist. Jetzt, wie geht's in unserem Wald? Also wir haben vorhin gesagt, viele Krankheiten. Akklimatisiert sich unser Wald zum Klimawandel oder ist er tot?
Nein, er tot ist er nicht. Ich kann alle die Krankheiten, die ich genannt habe, beherrschen, indem ich intensiv, möchte ich nicht sagen, aber mit Gehirn bewirtschafte. Also mein Wald ist grün. Gucken Sie, Sie sehen keine Kahlfläche. Hier unten, das ist mein Wald, da ist keine einzige Kahlfläche, aber er ist intensiv betreut. nicht bewirtschaftet, aber betreut. Ich kann das, was jetzt im Augenblick läuft, noch beherrschen. Ob ich das in Zukunft kann, das weiß ich nicht. Dann gucke ich ja vielleicht vom Himmel zu, nicht? Also oder von der anderen Seite. Also meine Bewirtschaftungsziel ist, den Laubholzanteil zu erhöhen, weil ein gemischter Wald hat natürlich mehr Optionen als eine Monokultur. Aber Monokultur gibt es nicht nur von Fichte, sondern auch von Buche. Die Buche ist eine Monokultur. Genauso gefährdet. Also ich muss eine Mischung erzeugen und die kann ich nur durch Bewirtschaftung. Und ich denke, ich werde, wie ich Ihnen heute vorhin gezeigt habe, auch in den Aufforstungsprojekten, die ich habe, immer einen Anteil von Nadelholz mitführen. Und das werde ich tun, entweder durch Baumarten, die tatsächlich aus der gemäßigten Zone, aber aus dem Ausland kommen, Nordamerika oder auch China, die Douglasie. Oder ich habe Mischungen, die resistenter sind gegen Klima durch Hybridisierung mit ausländischen Baumarten, wie zum Beispiel die Lärche. Also wir müssen uns doch klar sein, Deutschland und Europa ist artenarm durch die Eiszeit, weil wir eine Ost-West-Barriere der Alpen hatten. Nordamerika hat die zehnfache Menge an Baumarten. Wir werden ohne Baumarten aus Nordamerika nicht auskommen. Und China hat etwa 1000 Baumarten. Wir haben 60 Baumarten. Also ich denke, ohne Hilfe aus Ostasien kommen wir auch nicht weiter. Und die Douglasie als Beispiel, die chinesische Douglasie war in Europa im Tertiär, vor der Eiszeit, mit Buche gemischt.
Okay.
Und ich habe jetzt die chinesische Buche wieder nach Hause geholt.
Das wäre vielleicht so jetzt meine Frage. Sie sprechen ja jetzt über einen bewirtschafteten Wald. Ne?
Ja,
so, bewirtschaften. Und man hört ja ganz viele Diskussionen. Wir legen am besten große Waldflächen still, lassen das sozusagen als Urwald vor sich selbst überlassen. Und das ist die Lösung. Ist es die Lösung? Was ist Ihre Meinung?
Also ich habe für die Wissenschaft sind einige unbewirtschaftete Wälder interessant und wichtig als Basislinie. Also man braucht ja immer einen Standard, gegen den man misst. Und ich beobachte mit Genugtuung und Interesse, was in den nicht bewirtschafteten Wäldern in Europa passiert.
Ja.
Auf keinen Fall ist es die Lösung, denn die Baumarten, die sich bei uns durchsetzen, wenn ich nicht bewirtschafte, ist im höheren Berglagen, wie in diesem Fall die Fichte, vielleicht noch mit Vogelbeere gemischt, in tieferen Berglagen wäre es die Buche und dann nichts. Die übrigen Baumarten, die bei uns existieren, die Eiche, die Esche, der Ahorn, die Ulme, die noch vorhanden ist, alles was ein Heurechen für einen Bauern besteht aus drei Baumarten. Der Stiel aus Esche, das Querholz unten, das ist Birke und die Zähne sind Hasel. Also sie brauchen drei Baumarten, okay, um eine Wiese rächen zu können nach der Heuernte. Ein Pferdewagen in der früheren Zeit hatte 10 Baumarten, weil die Achse wichtig war. Nicht?
Ja.
Da ist die Hainbuche noch drin und die Kirsche als Achslager und dann war die Achse selbst eine andere. Also ich kann das fortführen. Die Vielfalt an Baumarten, die wir heute noch in Europa haben, beruhen auf einer Bewirtschaftung aus einer Zeit vor 200 Jahren.
Okay.
Und es wäre die Kunst, wenn ich jetzt an Artenvielfalt denke, diese Vielfalt in eine nächste Generation weiterzuführen. Aber das gelingt nicht ohne Bewirtschaftung. Auch die Eiche als beliebtestes Möbel, Bauholz und Parkett ist nur existenzfähig in Europa durch Bewirtschaftung. Und man muss sich auch klar sein, Europa ist eine Kulturlandschaft, Deutschland vor allem. Und diese Wälder sind bewirtschaftet als Wald seit 1000 Jahren. Aber bewirtschaftet. Mal jachtlich, mal mehr holzmäßig, aber es war immer ein Einfluss des Menschen vorhanden, zwischendurch für Holzkohle, für den Bergbau. Dieser Wald hat viele, viele Zeiten und viele Nutzungsformen überlebt, aber nur durch Bewirtschaftung.
Okay.
Also ich denke, Entschuldigung, wenn ich es so plakativ sage, diese Öko-Idee, wir können alle überleben, wenn wir die Natur Natur sein lassen, wird in Zukunft nicht funktionieren. Und die größten Schäden, die wir im Wald in der Vergangenheit und heute haben, sind in Nationalparken. Siehe Harz, siehe Bayerischer Wald. Und im Bayerischen Wald wächst vor allem die Fichte nach. Mhm. Im Hainich die Buche, stark geschädigt. Große Diskussion, was mit Hainich wird. Also es geht halt nicht so. Wir haben die Umwelt verändert, wir haben die Natur verändert, wir haben das Klima verändert. Jetzt müssen wir damit dann wirtschaften, damit wir selbst wieder weiterkommen.
Okay. Und wenn Sie sagen bewirtschaften, heißt das ja ganz bewusst, ja wahrscheinlich bestimmte Baumarten zu pflanzen. Suchen Sie jetzt schon oder sollte man jetzt schon in Deutschland bestimmte Baumarten suchen, die den höheren Temperaturen der Trockenheit gerecht wären? Oder meinen Sie, der Mix, den es schon gab,
würde Ich kann doch diese Flächen nicht umwandeln. Ich kann doch diese Flächen nicht kahlschlagen und was Neues machen. Das funktioniert nicht. Ja. Ich muss zunächst mal nehmen, was die Natur gibt. Ich erlebe hier mit Naturverjüngung. Und mein Ziel wäre, durch geschickte Bewirtschaftung die Umtriebszeit zu senken. Ich kriege einen 50 cm Baum in 60 Jahren, was früher 200 Jahre gebraucht. Mhm. Aber das geht nur durch Bewirtschaftung.
Okay, jetzt habe ich vor uns, wir sind ja vor uns an unterschiedlichen Waldflächen, in unterschiedlichen Alter vorbeigefahren. Jetzt ist ja das Thema CO2-Speicherung. Ne? Also ich weiß selber, wir pflanzen in der Bank immer sehr, sehr viele Bäume auf unterschiedlichen Flächen in dem Bereich. So, und ich habe gesehen, aber sie verjüngen ja, um sozusagen auch größere, kräftigere Bäume, ich sag mal, zu ernten. Hat das nicht schädliche Auswirkungen auf die CO2-Bilanz?
Ja, das war ein wichtiges Thema der letzten Jahre, muss ich sagen. Die CO2-Bilanz muss ich leider auf die Messtechnik zurückgreifen. Die CO2-Bilanz einer solchen Fläche wird mit meteorologischen Methoden gemessen. Ich habe dafür Messtürme, die bis zu 300 Meter hoch sind. Wir haben in Amazonien und in Sibirien 300 Meter hohe Türme, die noch laufen. Und ich messe die Luftpakete, die in die Vegetation hineingetragen werden und die aus der Vegetation herauskommen und errechne aus Konzentration und Fluss die Menge an CO2, die im Wald gebunden wird oder veratmet wird. Also nur mal zur Messtechnik. Ich gehe nicht hin mit irgendeinem Messgerät an jeden Ast und messe die Photosynthese, sondern integriere über eine Fläche von bei den normalen Messtürmen, die sind 30 Meter hoch oder 10 Meter höher als der Bestand, messe ich etwa einen Quadratkilometer, 1 bis 2 Quadratkilometer. Bei den 300 Meter Türmen messen wir 1000 Kilometer Umgebung. Das ist schon eine ganz schöne Größe.
Ja.
Und da zeigt sich, dass wir ohne die Ökosysteme zu beeinflussen, hinsichtlich der Kohlenstoffflüsse, einen Teil der Bäume entnehmen können. Das nennen wir Durchforstung im Forstlichen. Und das bedeutet im Grunde, dass wir die Konkurrenz zwischen den Bäumen, die vehement ist, es geht ja immer um Nährstoffe und Wasser und um Licht.
Ja.
Die Bäume wachsen nicht freundschaftlich nebeneinander, sondern es geht darum, dass ich meinen Nachbarn umbringe. Und ich kann ihn nur umbringen durch Blattmasse, ihn beschatten oder ihm Wasser wegnehmen.
Ja.
Und diese Regulation der Natur ersetzen wir durch Bewirtschaftung. Wir können einen Teil des Bestandes ernten, ohne eine Schuld im Ökosystem oder einen Footprint im Ökosystem zu hinterlassen. Die Photosynthese bewirtschaftete und nicht bewirtschaftete Systeme ist sogar in Richtung bewirtschaftet etwas höher.
Okay.
Und die Atmung ist identisch. Wir lassen ja die Abfallstoffe von der Ernte, die Äste und die Nadeln lassen wir ja im Wald.
Ja.
Also die Mikroorganismen des Bodens haben genügend Futter, um weiterzuleben. Und die Menge an Holz, die wir entnehmen, ist bezogen auf den Blattumsatz, der jährlich stattfindet. Ich sprach vorhin von 10 Kubikmeter Zuwachs. Alljährlich fallen in diesem Wald 3 Tonnen Bretter, Blätter von den Bäumen und werden erneuert. Und der Wald lebt von dem Blattumsatz, aber nicht vom Holzumsatz.
Okay. Jetzt wird ein Kritiker wahrscheinlich sagen, ja, das ist nett, Herr Professor Schulze, aber Bewirtschaftung hat uns ja erst den Wald dahin gebracht, wo er heute ist. Ne, man hat ja überall ringsum große kahle Flächen gesehen. Ich sehe den Brocken vor mir, wo überall kahle Stellen sind. Was würden Sie denen erwidern?
Nicht die Bewirtschaftung hat die Probleme gebracht, sondern die menschenbedingten Klimaeinflüsse. Und da kommt die Diskussion, können wir das kompensieren durch den Wald? Das ist ein eigenes Feld, aber zunächst mal haben wir durch industrielle Nutzung von fossilen Brennstoffen die CO2-Konzentration erhöht und die Temperatur steigt linear mit der CO2-Konzentration an. Und da kann man ja dann ablesen, wie viel wir noch emittieren dürfen, bis wir 1,5 Grad haben oder nicht. Und also dieses Problem, die Problematik, die Sie eben ansprachen, ist nicht durch die Forstwirtschaft entstanden, sondern durch unseren industriellen Wohlstand. Sagen wir es mal so.
Okay. Da würde ich es nochmal umformulieren, sozusagen. Dann habe ich vielleicht die Frage auch ungeschickt gestellt. Der Wald hält ja dem Klimawandel nicht wirklich statt. Also, ne,
nein, dann können wir auch nicht den verlangen.
So, das heißt, könnte man ja sagen, ja, diesen Wald haben wir ja als Menschen geschaffen. Also gibt es ja kaum noch eigentlichen Urwald und deswegen funktioniert es nicht. Vielleicht sollten wir es einfach wieder wachsen lassen.
Nein, ja,
dann reguliert sich das selber.
Die Menschen, die diesen Wald gepflanzt haben, das bin ich ja nicht gewesen, der Wald, der hier jetzt 100 Jahre alt ist, den haben ja Leute gepflanzt, die im besten Wissen und Gewissen für die damalige Situation meinten, der Wald wächst. Das Gleiche tue ich heute.
Ja.
Ich verjünge den Wald nach bestem Wissen und Gewissen für meine Enkel. Ob das funktioniert in Zukunft, das wissen wir nicht. Also das Risiko bleibt bestehen. Und es kann sein, wenn wir 5 Grad mehr mittlere Temperatur haben, dass das alles Unsinn war und der Wald wird hier in ein Gebüsch sich verwandeln. Aber es wird immer eine Waldvegetation bleiben, da bin ich sicher. Also, aber es wird vielleicht ein Wald sein, den wir nicht mehr nutzen können. Also hier die Vogelbeere ist für den Hirsch gut, aber sie ist nicht gut für Sägeholz.
Ja, okay. Okay.
Also die Schuld der Forstwirtschaft zu geben, ist absolut falsch. Mhm. Die haben nach bestem Wissen und Gewissen zu der damaligen Zeit eine Analyse gemacht und gesagt, die Fichte ist das, was wir brauchen.
Ja. Okay.
Gut, die haben nicht gewusst, dass wir jetzt Klimawandel haben.
Ja.
Konnten sie auch nicht.
Okay. Wie würden Sie denn sozusagen dem Klimawandel oder wie tun Sie es vielleicht auch persönlich entgegengehen in Ihrem Wald?
Ich kann den Klimawandel nicht beeinflussen. Also die Diskussion, die da besteht, ist ja, ob ich nun durch Speicherung von Holz im Wald der Atmosphäre CO2 entziehen könnte und damit das Klima, den Klimawandel etwas langsamer gestalte, aber nicht aufhalte.
Mhm.
Und da gibt es Grenzen. Erstens wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Zweitens, je älter der Wald und größer er wird, ist er anfällig gegen Extreme. Große Bäume fallen schneller um. Wind. Mhm. Das Verhältnis von Krone zu Wurzel wird immer schlechter. Er fällt um. Und zweitens gibt es eine ganze Reihe von Krankheiten, die sich spezialisiert haben auf alte Bäume. Also der Borkenkäfer greift an, wenn der Baum 30 cm dick ist. Mhm. Dünne Bäume werden nicht befallen.
Okay.
Das ist ein anderer Borkenkäfer, der den Baum gefällt.
Den wir vor uns gesehen haben.
Ja. Den, der hier neben uns steht.
Ja, ja, genau.
Das ist der Kupferstecher und nicht der Buchdrucker. Also es gibt noch Spezialisten, die auch auf junge Bäume gehen. Aber der gefährliche ist der Buchdrucker und der geht auf 30 cm Bäume. Also muss ich fällen mit 25 cm.
Ja, okay.
Dann ist das Problem gelöst.
Okay. Sie sehen, wir haben schon einiges gelernt heute zum Thema Wald. Ich würde aber gerne nochmal auf die Frage Bewirtschaftung und Holznachfrage kommen. Ne? Also ich sage mal so, ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich mehr Wald brauchen, CO2 zu binden. in Deutschland. Also das heißt, wir müssten aufforsten. Geht denn das sozusagen einher mit der erhöhten Holznachfrage als biologischen Baustoff zum Beispiel? Oder nachhaltigen Baustoff, besser gesagt.
Ich fühle zwei Fragen.
Ja?
Die eine ist, sollte ich Offenland aufforsten?
Genau.
Also Aufforstung ist eine Landnutzungsänderung. Mhm. Und wir verjüngen, wenn wir also einen Kahlschlag hier haben im Waldgebiet, dann verjüngen wir. Ich wäre sehr skeptisch gegen Aufforstung von Offenland, weil dies nämlich der Pool ist, die Landschaft ist, die meisten Arten in unserer Kulturlandschaft haben. 90% der geschützten, gefährdeten und Verantwortungsarten, ich müsste Ihnen das jetzt alles definieren, ja, sind im Offenland und nicht im Wald.
Okay.
Nur 10% der geschützten, gefährdeten Verantwortungsarten sind im Wald.
Ja.
Und die Überschneidungsmenge zwischen diesen drei Kategorien sind drei unterschiedliche Säulen des Artenschutzes. Ja? Da gibt es eine kleine Überschneidungsmenge.
Ja.
Im Wald sind es zwei Arten, die geschützt, gefährdet und verantwortlich sind. Und die kommen nur im Wirtschaftswald vor.
Okay, das wäre jetzt meine Frage. Biodiversität war eine Frage, die uns ganz viele eingereicht haben. Im bewirtschafteten Wald ist da die Biodiversität höher oder niedriger? Eigentlich haben Sie es gerade beantwortet, aber...
Sie enthält sogar mehr, das Kronendach ist offen. Wir bewirtschaften auf 80% Kronendachdeckung. Das heißt, es kommt immer genügend Licht auch auf den Boden. Und damit entwickelt sich dort eine krautige Flora, die auch blüht und die dann auch Insekten trägt. Wenn ich den Wald wachsen lasse und er wird immer größer, schließt sich das Kronendach und der Boden ist nackt.
Okay.
Und damit geht ein Teil der Artenvielfalt verloren. Also die Bewirtschaftung und die höchste Artenvielfalt als Bewirtschaftungstypen finden Sie im alten Bauernwald. Weil der holt jedes Jahr so und so viel Brennholz raus und es schert ihn nicht, ob es die oder jene Baumart ist. Und da entstehen immer wieder Lücken auf kleiner Fläche, sind ja kleine Kleinbesitz.
Ja.
Und dort ist die größte Artenvielfalt zu finden, nicht im Urwald.
Okay. Hätte ich vorher nicht gewusst, ehrlicherweise. Eine Menge dazugelernt. Und ich hatte es schon gesagt, wir waren heute schon etwas unterwegs. Da habe ich einiges dazugelernt in dem Bereich. So, Professor Schulz, ich hätte noch eine Menge Fragen, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit achten.
Ja, ich muss kürzer antworten.
Wir haben auch nur 25 Minuten. Deswegen würde ich gerne, wir haben immer eine Schnellfragerunde, die 5x5.
Ja.
Also ich habe 5 Sätze, wo ich Sie bitte, die einfach zu vervollständigen, kurz. Bin gespannt, was Sie dann sagen werden an der Stelle. Herr Professor Schulze, ich stehe für
nachhaltige Bewirtschaftung. Und die Erzeugung von Holzprodukten.
Okay. Nachhaltigkeit heißt für mich?
In der klassischen Definition des Waldbaus darf ich nur so viel entnehmen, wie zuwächst. Diese Definition wurde durch Rio natürlich aufgeweicht. Ich muss auch soziale und ethische Komponenten befolgen. Und damit leidet natürlich die klassische waldbauliche Nachhaltigkeit. Ich muss dann irgendwelche Kompromisse schließen mit weiteren Anforderungen. Und damit wird die Bewirtschaftung des Waldes riskanter.
Okay, also Sie bleiben bei Karlowitz im Grunde
genommen? Ich bleibe absolut bei Karlowitz. Wobei übrigens Karlowitz nicht der Erste war, sondern es gibt ein Kloster nahe Florenz, wo Nachhaltigkeit schriftlich dokumentiert wurde vor 1000 Jahren.
Okay, vielleicht waren die...
Die haben nämlich ihren verwüsteten Wald wieder in einen Tannenwald verwandelt und sie durften nur eine Tanne ernten, wenn sie eine anpflanzten. Schriftlich dokumentiert vor 1000 Jahren einem Kloster bei Florenz.
Ja. Ich habe
das Kloster besucht.
Wir können von den Alten immer wieder lernen, hätte ich an der Stelle gesagt. Bevor wir aber die Fragerunde weiterführen, wir waren ja in der Schnellfragerunde. Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Ich würde privat nicht übernutzen. Aber die Grenzen sind dort, wo ich kalamitätsmäßig eingreifen muss. In der derzeitigen Situation, wo der Borkenkäfer um sich greift, muss ich Dinge tun, die ich sonst wirtschaftlich nicht getan hätte.
Ja.
Also es gibt Zwangslagen in der derzeitigen Zeit, wo ich versuche, auf der Fläche wirtschafte ich nachhaltig, aber auf der Bestandesebene muss ich alleweil Dinge tun, die ich sonst nicht getan hätte.
Okay. Ich habe Ihnen heute, glaube ich, eine ganze Menge Fragen gestellt und die wenigsten vor der Kamera, würde ich sagen. Trotzdem an Sie die Frage, vielleicht habe ich eine Frage vergessen. Welche Frage habe ich Ihnen nicht gestellt, Ihrer Meinung nach?
Das, was untergeht, ist, dass mir die Biodiversitäts- und diese Nachhaltigkeitsdiskussion eigentlich geführt wird mit anderen Zielen im Hintergrund. Und die Frage, die nicht gestellt wird, ist das Recht der Öffentlichkeit zur Betretung des Waldes, was ja schön und gut ist. Und ich im Prinzip habe ja viele Wälder betreten, weil es dieses Betretungsrecht gibt. Aber etwa 10% der Bevölkerung, die hier den Wald betritt, verfolgt andere Ziele. Und dazu gehört, sie möchten einen Kick. Ich möchte Downhill fahren, ich möchte hier quer durch. Ich muss mein Feuer machen, weil es gerade Ostern ist. Ich muss mich betrinken, weil es Himmelfahrt ist. Also 50% meiner Zeit gehen drauf mit Vandalismus. Ich stelle im Jahr jeden Monat eine Anzeige.
Wahnsinn, ich habe das nicht gewusst, ehrlicherweise. Professor Schulz hat uns heute einiges an Beispielen im Wald gezeigt und ich gehe mit deutlich mehr Respekt durch den Wald und werde auch dreimal überlegen, ob ich überhaupt noch einen Weg verlasse, welchen Schaden ich danach anrichte. Ja, Herr Professor, besten Dank für das super aufschlussreiche Interview. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie haben wieder eine Menge spannende Themen zum Thema Wald mitgenommen und Biodiversität. Besten Dank fürs Zuhören. Viele Grüße aus dem Thüringer Wald.